Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem Theaterpodcast für die Dame, die sich in der Berghain-Schlange fragt, was eigentlich aus Parfumproben geworden ist. Heute im Gespräch Olaf Plotzky alias Renata Ravel, Travestiekünstlerin, Sängerin, Stimmenimitatorin, die von Berlin ausgehend eigentlich auf der ganzen Welt gastierte. Sie erinnert sich an ihre Anfangszeiten im Berliner Eldorado der 1960er Jahre, ihre Zeit im legendären New Eden, Stippvisiten in der berühmt-berüchtigten Lützower Lampe und ihre Tätigkeit auf den ganz großen Kreuzfahrtschiffen. Ein Leben für die Kunst, ein Leben für die Kunst der Verwandlung. Viel Spaß beim Gespräch. Wie würden Sie das bezeichnen, was Sie machen als Renata Travestie?
Ja, als ich anfing in den 60er Jahren, da hieß es noch Damenimitator.
Klar.
Da war dieses Wort Drag Queen, das gab es nicht.
Ja, wie sind Sie da gelandet? Wie sind Sie dazu gekommen?
Ja, ich war mal Dekorateur, das für Ende gemacht und habe Gesangsausbildung gemacht und wollte zum Theater. Im Theater, ich habe mich überall beworben, als früher gab es auch noch nicht das Wort Musical. In den 60er Jahren, da hieß das Operette. Also leichte Unterhaltung, Operettenbuffo oder sowas. In diese Richtung wollte ich gehen. Das erste Musical, was in Deutschland überhaupt war, war mit in Berlin und das war My Fair Lady. Bis dahin gab es dieses Wort Musical. War in Deutschland recht unbekannt. In Amerika ja nicht, aber hier war das recht unbekannt. Ich habe Gesangsunterricht genommen und wollte in diese Richtung gehen. Nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Und da haben Freunde zu mir gesagt, geh doch mal zu dieser Agentur, da an der Berliner Straße, die vermittelt sowas. Und da sollte ich da was vorsingen. Und mein großes Vorbild war damals Zara Leander. Hildegard Knef war gerade im Aufkommen. Dann habe ich da irgendwas gesungen von Zara Leander. Dann hat sie gesagt zu mir, wenn Sie das noch als Frau machen, dann kann ich Sie vermitteln. Und dann bin ich in so ein Lokal, in das Eldorado in Berlin. Hab mich überhaupt nicht wohlgefühlt, hab mir das angeguckt und das war nicht mein Ding. Ich wollte mehr Stimmenimitator sein in dieser Richtung. Und dann habe ich es eben trotzdem probiert. Mit einer Schaufensterperücke, wissen Sie, ich habe ja Schaufenster dekoriert, mit so einer Perücke vom Schaufenster, furchtbar hartes Ding, aber naja, was man damals, eine Perücke war wahnsinnig teuer. Naja, dann habe ich das probiert und habe mich einfach vorgestellt. Bin als Frau irgendwo hin und habe gesagt, ich kann singen, ich kann das und ja, dann singen Sie mal was vor. Und das habe ich im Eldorado gemacht und da hat man mich genommen. 20 D-Mark die Nacht.
Das heißt, alles, was Sie bis jetzt erzählt haben, spielt in Berlin. Sie sind Berliner?
Nein.
Nein.
Ich komme aus der ehemaligen DDR und bin ganz kurz vor der Mauer geflüchtet. Als Jugendlicher. Ich hatte aber hier eine verheiratete Schwester, die mich aufnahm. Und dann habe ich das versucht zu tun. Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Mein Vater war Kapellmeister. Wir hatten in der ehemaligen DDR so ein Chororchester, so ein kleines Orchester. Habe immer schon als Junge gesungen, als kleiner Junge. Und mein Vater schrieb mir nachher Noten. Also früher gab es war überall noch Orchester. Ja, in jedem Nachtclub gab es ein Trio oder Du oder wenigstens ein Alleinunterhalter. Das war alles viel später mit CDs an oder mit Tonbandaufnahmen, Playback, Halbplayback. Und habe immer Glück gehabt mit Agenturen und mit sehr guten Häusern. Damals gab es noch Varietés. Und habe in einigen Varietés gearbeitet und wurde weitergereicht. Auch in Nachtclubs. Die Nachtclubs hatten ja nicht nur Striptease, sondern auch, die bekamen ja damals in Deutschland nur die Konzession, wenn sie ein oder zwei artistische Nummern engagiert haben. Also eine Sängerin oder Akrobaten, Schnellzeichner, Zauberer. Irgendwie solche Varieté-Nummern. Sonst haben sie keine Nachtkonzession bekommen.
Okay, das wusste ich gar nicht. Das ist interessant.
Und da galt ich dann immer schon als Attraktionsnummer.
Artistin?
Ja, ja.
Ja.
Ja, und so bin ich da reingerutscht.
Und wann fing dieses Engagement im Eldorado an hier in Berlin?
Ich glaube 1963.
Wo war denn das Eldorado damals?
In der Martin-Luther-Straße. Das war eine sehr gute, also vor dem Krieg ja eine sehr gute Gegend. Da war die berühmte Scala in der Martin-Luther-Straße. Eines der größten Varietés in Deutschland und in Berlin. Die Scala in der Martin-Luther-Straße. Da, wo jetzt dieser Riesenkomplex ist mit Betex unten drin. Weißt du, wo ich meine? Martin-Luther-Ecke-Mott-Straße. Und andere Straßenseite war das Eldorado. Das eigentliche Eldorado vor dem Krieg war in der Mott-Straße. Und da steht heute noch dran Eldorado. Steht auch ein Schild unten dran, dass es vor dem Krieg das berühmte Travestie-Lokal Eldorado war. Nach dem Krieg war das Eldorado in der Martin-Luther-Straße. Es gab zwei Travestie-Lokale nach dem Krieg. Das erste war Gerda Kelch am Prager Platz. Von einer Frau geführt, die lange wohl in Frankreich gelebt hat und aus Frankreich, aus Paris, einige Künstler nach Berlin brachte. Mit Pianisten. Also die arbeitete dort mit einem Pianisten und mit zwei, drei Künstlern. Die gingen pleite und das lief nicht. Und dann gab es das berühmte Chenou in der Marburger Straße. Und das Eldorado. Das Chenou war höher gestellt, das war also für Touristen und für Leute mit Geld. Dort floss Champagner und sowas. Und das Eldorado war mehr für Berliner Publikum. Dort gingen Berliner hin, stand auch ein Portier in Livree davor und war abgesperrt mit Seilen und so. Aber populärer wie das Chenou. Das Chenou kannten, Berliner kannten das gar nicht. Die gingen da auch nicht hin. Viel zu teuer. Und im Eldorado waren immer engagiert 6, 7 Künstler und ein Trio. Und auf der anderen Seite waren zum Beispiel die berühmten Stachelschweine nach dem Krieg in der ersten Etage.
Mhm.
Unten war ein Jazzkeller drin, wo nur Schwarze verkehrten, hieß New Orleans. Und in den Keller war nach dem Krieg eines der, kennt kein Mensch mehr heute, wenn ich das erzähle, was dort war, dann sagen die, was gab es hier? Das hieß das goldene Hufeisen. Dort trabten zwei uralte Pferde, die noch nie Tageslicht gesehen haben, im Keller, im Kreis. War wie so eine Manege aufgebaut. Und dort verkehrten sehr viel, sehr reifere Nutten. Es war bekannt dafür, dass dort die Herren hingingen und sich, die Ecke war sowieso sehr bekannt. Da gab es eine Pension nach der anderen in der Mottstraße früher. Und da standen die Damen vorm Haus und verschwanden dann im Haus. Und die etwas Älteren und Reiferen, war bekannt, verkehrten in diesem Hufeisen, gingen Keller runter. Dort war auch eine Band, eine Dreimann-Band spielte dort.
Und die Pferde liefen im Kreis.
Die Pferde liefen im Kreis und die alten Nutten, die ritten auf diesen Pferden und hatten dann oftmals kein Höschen an. Oder zum Gaudi der Leute. Das glauben ja Menschen heute gar nicht mehr, dass es sowas gab. Und jetzt kommt eine sehr süße Episode zu diesem Lokal. Die hatten sonntags geschlossen. Und unsere Musiker im Eldorado hatten sonntags frei. Und die von der anderen Seite kamen zu uns rüber und spielten bei uns am Sonntag. Und wie ich dort ganz neu war, wir waren täglich geöffnet, jeden Tag, wollten alle sonntags frei haben. Und mir war das so wurscht, welchen Tag ich frei habe. Und dann haben die schon gelacht. Und als ich Sonntag hinkam, meinetwegen abends schon um 6 zur Probe, damit ich einmal probe mit denen und meine Noten hinlege, wusste ich, warum die alle sonntags frei haben wollten. Alles, was die Band spielte, war ein Marsch. Dass die waren so eingefuchst.
Kein Rhythmus.
Und ich habe gesungen damals 1 und 1 oder Oh mein Papa zum Beispiel. Kennst du das?
Ja, das muss ja so ein bisschen Gefühl. Ja.
Oh mein Papa, war eine wunderbare Mann. Und Oh mein Papa, bum bum. Ich habe mich so geschämt, die Leute. Und dann habe ich zu dem Schlagzeuger hinten gesagt, wenn du noch einmal bum bum machst, so hole ich dich hinter dem Schlagzeug vor. Und nächsten Tag haben mich meine Kollegen gefragt, na, wie bist du denn mit denen zurechtgekommen? Ich sage, gar nicht. Ja, das war das berühmte goldene Hufeisen.
Gegenüber vom Eldorado.
Vis-à-vis vom Eldorado. Und vorne war, da wo jetzt Gnadenbrot ist oder sowas an der Ecke, da war das Haus der 30 Biere, auch oben alles noch zerbombt. Und unten war eine gut gehende Bierlokal, wo alles verkehrte. Also da verkehrte alles.
Waren denn die Leute, die das Eldorado geleitet haben, waren das die gleichen wie, wie aus dem alten Eldorado? Haben die einfach den Namen genommen?
Nein, die haben den Namen abgekauft. Da gab es in den 70er, 80er Jahren auch Prozesse mit dem Namen. Also kann nicht jeder sich Eldorado nennen.
Ja. Wie sah das, können Sie sich erinnern, wie können Sie ungefähr beschreiben, wie das Eldorado aussah?
Nach von innen? Das?
Ja, also genau das, in dem Sie gearbeitet haben.
Ja, in dem du gearbeitet
du.
Hast. Ja, wie sah das aus? Ein bisschen Tuntenbarock. Sehr viel Stoff, sehr viel Trotteln und Bommeln. Kleine Bar. Damals die berühmten Cocktailsessel. Und so kleine Nierentische. Und dann war eine Bühne. Und in der Woche über, wenn nicht so voll war, konnte man so einen großen Vorhang ziehen. Da konnte man das Lokal kleiner machen. Und Wochenende war das immer natürlich brechend voll. Da standen noch die Leute draußen an und warteten, dass sie reinkamen. Und dann wurde der Vorhang aufgezogen und dann war es größer.
Das ist ja praktisch.
Ja.
Und die Bühne, wie groß?
Es war nicht so eine Bühne, sondern es war zur ebener Erde. Es war alles zur ebener Erde. Und nun natürlich, wo die Band saß, in einer Ecke davor, dann so ein Stückchen, so wie das Stückchen, das war dann die Bühne.
Und wie wurden da diese Shows jetzt mal ganz praktisch erarbeitet oder wurden die einfach zusammengestellt aus dem, was die Leute konnten? Oder,
nein, es waren immer Künstler engagiert. Damals gab es die berühmten Monatsengagements. Also man wurde immer für einen Monat engagiert. Ein Monat, drei Monate hintereinander oder Rehverträge hieß, man konnte in einem Jahr wiederkommen oder. Als ich dort war, war eine Marietta da, eine Chefin, die das nach dem Krieg übernommen hatte und die engagierte sehr viel aus Holland. In Amsterdam gab es das berühmte Madame Arthur. Mhm. Und aus diesem Kabarett engagierte sie Künstler und Berliner Künstler dazu. Im Chenu zum Beispiel wollte man keine deutschen Künstler haben, keine deutschen Travestiekünstler. Der einzige Deutsche, der damals dort gearbeitet hat, nein, es gab zwei, war Sherry, der berühmte literarische Clown, Sherry Hell und Marcel André. Marcel André ist ein Bühnenbildner gewesen, der als Frau dann auftrat und sehr viel großen Erfolg hatte als lustige Witwe. Und nach dem Krieg die Kostüme schneiderte und ein Atelier auch hatte für Kostüme und. Das waren die einzigen Deutschen, die im Chenu gearbeitet haben. Sonst hat der Chef dort, ein Michel Hiro, keine Deutschen engagiert. Alles aus Frankreich, vom Karussell und von Madame Arthur aus Frankreich.
Der wollte so ganz international.
Ja, der wollte was Besseres sein und hat, da gab es Sonny Thiel und Lana und Bruce, die kamen wirklich aus Amerika und aus Las Vegas sogar. Und das waren damals schon sehr große Namen und sehr große Nummern, also in diesem Genre bekannte Nummern.
Und wie oft gab es sozusagen dann ein neues Programm im Eldorado? Oder änderte sich das immer langsam, wie unterschiedliche Leute kamen?
Manche Künstler konnten nur einen Monat, kamen aus Amsterdam. Holly White und so weiter oder Olivette, die kamen einen Monat und reisten wieder ab nach Amsterdam oder waren in Holland engagiert und kamen nach drei Monaten wieder einen Monat oder zwei Monate. Und so wechselte sich das Programm quasi jeden Monat und es gab jeden Monat ein Programmheft, so ein kleines Programmheft, wo die Künstler dann drin standen, wer engagiert war.
Und du hast immer live gesungen?
Immer. Ich habe nie Playback gemacht und habe immer live gesungen.
Und wie hast du dir deine Nummern ausgedacht? Wie hast du daran gearbeitet? Hast du die zu Hause vorbereitet oder auf Probebühnen geprobt? Oder wie sind die Sachen entstanden?
Jeder hat so seine Persönlichkeit ausgearbeitet. Und ich war, wie gesagt, ein sehr großer Fan von Zara Leander. Habe auch Zara Leander x-mal kennengelernt. Bin auf einer Schallplatte von Zara Leander hinten drauf mit ihr. Meine Gesangslehrerin hat das veranlasst, dass ich Zara Leander begegne.
Ja. Ja. Im Kostüm oder?
Nein, da war ich als Knabe.
Ja.
Ganz blutjung. Und so habe ich Zara Leander gesungen. Und damals kam nun ganz groß Hildegard Knef. Und in den Zeitungen überall hat man geschrieben, Renata Ravel oder Hildegard Knef. Weil ich habe die Stimme viele Jahre, 50 Jahre ihre Stimme nachgemacht. Und wer das gehört hat, hat gesagt, ist doch die Knef, die da singt. Also ich habe die versucht zu imitieren.
Ja, ja.
Bin auch Frau Knef persönlich viele Male begegnet.
Bis wann ging dieses Eldorado-Engagement oder immer wieder Auftritte im
Eldorado? Nein, ich habe dann im Eldorado aufgehört und bin auf Tournee gegangen. Meine Agentur in Berlin hat mich dann engagiert. Ich war dann sehr viel zu in Westdeutschland, machte nun einen Nachtclub nach dem anderen auf. Und zu Neueröffnungen. Was Besonderes. Ja, da habe ich Deutschland bereist. Frage mich nicht. Von Flensburg bis Oberammergau.
Vor allem, es gab ja tatsächlich, wenn man das mal guckt, es gab ja tatsächlich überall so Kabarets und überall so Orte.
Überall
auch,
Nachtclubs.
Die ist jetzt auch irgendwie nicht mehr.
Nein, tatsächlich. Nein. Aber ich habe dann immer in normalen Varietés und Nachtclubs gearbeitet. Ich habe dann später mal eine ganze Zeit im Pulverfass in Hamburg gearbeitet, weil der Chef mich bat, auch bei ihm mal zu arbeiten. Dann habe ich gesagt, ja. Aber ich war über 20 Jahre hier in Berlin im New Eden. Bist du Berliner?
Ich bin Aachener, aber ich kenne das New Eden natürlich.
Ja, am Kurfürsten. Ja. Da bin ich nicht durch einen Zufall hingekommen, sondern der hat Band gehabt, große 6-Mann-Band. Und dem fiel der Konferencier aus. Und da kamen jeden Abend 2 Reisebusse, die Nachtclub-Tour in Berlin machten. Die gingen zuerst wohl ins Europacenter, oben in die Diskothek und frag mich nicht nach wohin. Ins Berliner Gasthaus und dann kamen die ins Eden, kriegten alle einen Drink und es war jeden Abend voll, richtig mit Ballett und mit allem drum und dran. Also dem war der Konferencier ausgefallen, da fragte meine Agentur, er sagte, ja, sie hat keinen, der so schnell einspringen konnte, aber ich habe einen sehr guten Travesti. Nein. Bei mir wollen die Leute Frauen sehen. Ich bin der Playboy von Berlin, bei mir wollen die Leute Frauen, ich bin Travesti, damit habe ich eine. Nein, will ich nicht. Dann hat sie gesagt, dann gucken Sie sich doch den Jungen mal an. Und da habe ich gearbeitet im Scotch Club 13 in der Augsburger Straße, auch mit 3-Mann-Band, kleiner, sehr intimer Nachtclub.
Wann ungefähr so das Jahr?
Das war, sagen wir mal, 70. Und dann ist er gekommen und alle waren ganz aufgeregt. Rolf Eden war bekannt wie ein bunter Hund. Und ich habe gerade gesungen, Paff, der Zauberdrachen, ist so ein Lied von Marlene Dietrich.
Das war ein schönes Lied.
Ja, natürlich ein sehr schönes Lied. Und da ist er sofort raus, hat bezahlt, ist raus, hat zu der Agentur gesagt, ja, aussehen tut sie ja gut, aber die singt ja so eine traurige Sachen, das wollen bei mir die Leute nicht. Dann ist die Agentur nächsten Tag zu mir abends gekommen, damals gab's noch kein Handy. Und hat gesagt, Herr Eden war da, hast du ihn gesehen? Ja, sag ich, was hat er denn gesagt? So eine traurige Sache, das kann er nicht. Ich schicke ihn nochmal her. Hast du nicht was anderes zum Singen? Da habe ich gesagt, na ja, was denn? Ich bin ein Mädchen von Piräus. Oder so italienischen Mist, Kelala. Oder. Und dann ist er nochmal gekommen. Und dann hat er gesagt, ja, das geht. Und dann hat er mich einen Monat engagiert. Und aus den einen Monat wurden 3. Und aus den 3 Monaten, hatte dann nach Westdeutschland ein paar Verträge und dann kam ich dann wieder und war bei ihm, ich glaube, 21 oder 22 Jahre hintereinander weg, engagiert. Immer im Winter. Machte die ganze Wintersaison. Ich kann dir Fotos zeigen auf dem Kurfürstendamm, ganz groß, Renata Ravel Show. Und war sehr bekannt, er hat mich sehr bekannt gemacht, hat sehr viel Werbung mit mir gemacht und hat mich überall, ich will nicht sagen untergebracht, sondern wenn irgendwelche Filmfestspiele waren und die Partys hinterher, komm Renata, sing mal da ein bisschen und mach mal da ein bisschen. Mach da. Und so wurde ich in Berlin sehr bekannt.
Und gab es zu dieser Zeit dann auch immer noch Abstecher ins Eldorado? Oder
nein.
Die Eldorado-Zeit war vorbei?
Das war vorbei, da ging ich nie wieder hin. Ich habe dann ganze Zeit mal im Europa-Center gearbeitet, im Red Rose unten. Das war so eines der besten Nachtlokale in Berlin. Und dann auch zwischendurch in der Fuggerstraße, direkt vorne Ecke Martin Luther, gab es das berühmte Imperial. Ganz toller Nachtclub. Mit Hebebühne, mit allem drum und dran. Dort gastierten zum Beispiel die berühmte südamerikanische Orchester Le Chaka Chak. Und also ganz tolle Leute.
Chaka Chak?
Le Chaka Chak hießen.
Ah ja, okay, super Name.
Die machten diese ganz südamerikanischen, damals sehr bekannte Sachen. Und sehr elegant, sehr teuer. Das, wo später Romy Haag drin war, da habe ich auch viele Male gearbeitet. Das hieß Parisiana. Alles überall noch mit Orchester. Man musste schon seine Noten mitbringen und.
Und das war aber dann immer quasi im Wechsel. Das war über den Winter im New Eden.
Ja,
und dann im Sommer zwischen ganz Deutschland, aber auch Berlin.
Ja, auch Berlin, wo ich gearbeitet habe.
Wie hat das damals funktioniert mit so, wo kamen die Kostüme her und die ganzen Out? Jetzt hat man ja das Gefühl, man kann das alles im Internet bestellen.
Ja, na, damals musste man alles machen.
Wie hast du das damals gemacht?
Man musste alles machen lassen. Meine Perücken habe ich dann bei Friseur Weller. Die arbeiteten sehr viel für Frauen, die Krebs hatten und keine Haare auf dem Kopf hatten, machten die Perücken. Und als ich da die erste Perücke auftrat, so viel Haare. Das trägt ja gar keine Frau. Nee, sag ich, das ist für mich, das muss schon groß sein. Und haben die Perücken für mich gemacht. Und die Kostüme, die habe ich meist selbst kreiert, da ich ja nun mal Dekorateur war und fingerfertig. Ich mache übrigens heute noch für andere Kollegen Schmuck. Habe immer die teuersten und die besten Kostüme angehabt, weil ich nicht auf Pfennig geguckt habe, was die Kostüme kosten durften.
Also selbst entworfen, nee, komplett selbst genäht?
Auch genäht. Und dann habe ich Freundin gehabt, die sehr gut nähen konnte. Die hat mir das oft, weil ich keine Zeit hatte, nachts gearbeitet. Wann soll ich denn dann auch nähen? Und habe das aber immer alles selbst bestickt und groß gemacht mit Pelzen und so weiter und so weiter.
Und ganz, ganz, ganz zu Anfang, du hast erzählt, die Schaufensterpuppen.
Naja, ganz zu Anfang hat man sich von irgendeiner Schneiderin was machen lassen. Irgendein langes Abendkleid. Und das dann befummelt und
aber das waren, ja auch noch, das waren ja eigentlich auch noch ganz andere Zeiten. Wie war das denn, wenn man dann so als Mann zur Schneiderin ging und sagte, ich hätte jetzt gern mal was,
naja,
was man da manchmal für meine Ehefrau?
Nein, oder? Das war manchmal sehr komisch. Es gab aber hier in Berlin auch Geschäfte, wo es schon damals Übergrößen gab, Schuhe zum Beispiel. Es war nicht einfach, eine Schuhgröße 42 zu bekommen oder das wie bei Damen für 40 aufgehört. Na, damals trug man doch solche Absätze, nicht? 15 Zentimeter war nix.
Ja.
Das musste man alles kaufen. Oder sich schicken lassen oder irgendwo hinfahren. In Hamburg gab es auf der Reeperbahn ein Geschäft. Gab es 40 oder 50 Jahre Blicker. Die waren spezialisiert. Da gingen nur Nutten einkaufen und mit Stiefeln und Kram. Und die hatten auch Schuhgrößen für Crossdresser damals, also für Männer, die gerne sich Frauenklamotten angezogen haben. Und die kauften dort ein wahnsinnig teuer, die Schuhe, für damalige Zeiten. Das hat sich alles geändert. Heute gehst du in den Laden und kaufst ein paar Schuhe.
Das Gleiche stelle ich mir so mit Make-up vor, dass man nur die Make-up kaufen
kann. Das Make-up habe ich, ja, da gab früher hier in Berlin die berühmte Firma Leichner. Da habe ich jahrelang alles gekauft. Bin da hingegangen, in der Rheinbabenallee hatten die da ihren Verkauf und auch Produktion. Und da konntest du alles kaufen. Alles, was es gab, das beste Make-up. Beste Abschminke gab es von Leichner. Also um den ganzen Mist wieder runterzukriegen, nicht?
Nochmal aufs New Eden zurückzukommen. Das war, da hast du moderiert,
ja,
aber auch Nummern.
Angesagt.
Hast auch und gesungen auch.
Natürlich, immer gesungen.
Immer gesungen.
Immer am Anfang gesungen. Und dann habe ich zum Beispiel über 6 Monate als einzige Frau die berühmten California Dream Boys angesagt. Kamen nur Frauen rein, 6 Monate, in der ersten Show. In der zweiten Show dann nach 12, dann kam wieder normales Publikum, da haben wir wieder unsere normale Varieté-Show gemacht. Aber vorher habe ich diese 6 Jungs angesagt und jeden präsentiert und gemacht und getan.
Und aber immer verbunden mit Musiker, mit Gesang.
Natürlich, auch mit New York, mit bekannten amerikanischen Standards.
Ja. Und warst du bis zum Ende vom Ja. Bis wann gab es das Eden, New Eden?
Ja, bis hoch in den 90er Jahren. Ich war dann später über 20 Jahre auf Schiffen engagiert.
Nach dem Eden?
Ja, natürlich. Jetzt die letzten 20 Jahre, 25 Jahre bin ich von einem Schiff, von einem Passagierschiff zum anderen gehopst.
Wie kam denn dann der Sprung vom Eden zu den Kreuzfahrtschiffen? Auch ging das auch über die Agentur?
Nein. Ich war auf allen großen Kreuzfahrtschiffen, Astor, Astoria, sehr viel bei 5 Schiffe von Phoenix-Reisen, also Albatros, Maxim Gorki, Artania, auf allen Schiffen von Phoenix. Und die Schiffe haben mich gesehen, ein Schiffsmanager von Phoenix, und hat mich engagiert. Das erste Schiff, wo ich war, das war die Maxim Gorki. Das war von Phoenix, wunderschönes altes Schiff. Das ist später als Hotelschiff irgendwo verkauft worden in Russland, in Petersburg oder wo das war. Jetzt ist es wohl angeblich verschrottet.
Und da hast du auch, warst du da verantwortlich für die gesamte Show? Hast du auch inszeniert oder warst du auch wieder Teil oder Moderator?
Immer, immer als Künstler engagiert für Reisen. Also für Stück von Weltreisen. Deswegen sagte ich ja vorhin schon, ich habe die ganze Welt gesehen bis Tahiti und in Tahiti 3 Tage oder 5 Tage auf das nächste Schiff gewartet und dort eingestiegen aufs nächste Schiff und weitergefahren, Weltreise. So war ich mit Angelika Milster auf Tournee, also auf dem Schiff von einem Schiff zum anderen und so weiter. Und so wird man dann auch von einem Schiff auf das andere weiterempfohlen. Sind ja alles verschiedene Betriebe, also verschiedene Unternehmungen, Reedereien, die dich dann engagieren für einen bestimmten Abschnitt der Reisen. Und ich habe ja auf dem Schiff, also auf den Schiffen hast du immer 2 Soloshows, die du auf einer Abschnitt, auf einer Reise, meistens 14 Tage, absolvieren musst. Also du wirst engagiert auf dem Schiffen für eine Entree-Show am 2. Tag, wenn die Leute eingeschifft sind und ihre Schiffsübung gemacht haben und alles. Am 2. Abend stellen sich dann die Künstler vor. Das heißt, du wirst vom Kapitän oder Manager, vom Künstlermanager auf dem Schiff vorgestellt. Wir haben auf dieser Reise engagiert Roberto Blanco, Renata Ravel und. Und heute Abend sehen sie kleine Ausschnitte, damit sie sich schon freuen können. Und dann singst du ein Liedchen und stellst dich vor. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Ihre Reise begleiten darf. Und hier mal so ein kleiner Ausschnitt und dann singst du was. Und dann hast du 2 Soloshows. Okay. Und diese Soloshows musst du alleine beherrschen. Minimum 50 Minuten. Länger als 1 Stunde soll es nicht sein, weil ja sehr viel ältere Leute auf den Schiffen sind. Und die werden nach 1 Stunde werden die unruhig. Dann fangen die an zur Toilette und weißt ja, wie das ist mit alten Leuten. Das habe ich mit Bravour gemacht und wurde von einem Schiff zum anderen gereicht. Einmal hieß meine Show Schlagerschnulzen Evergreens oder Viva la Diva. Bei Viva la Diva habe ich immer Stimmen nachgemacht. Also zuerst erzähle ich, wie ich Zara Leander kennengelernt habe und so weiter. Und Zara Leander, Hildegard Knef, Dalia Lavi, Margot Werner, so ein Mann und so weiter. Und bis in die heutige Zeit, also diese Spanne, diese Damen mit den Alexandra, mit den tiefen Stimmen vorgestellt und die dann gesungen. Musst du am Tag dann mit dem Orchester proben, ist nicht so einfach, ist eine schwierige Angelegenheit.
Und zu welcher Zeit bist du dann auch mal in der Lützower Lampe aufgetreten?
Ja, als ich hier im Eden engagiert war, im Winter über. Und Carmen, die Chefin, eine gute Freundin von mir war, wir haben im Eldorado zusammengearbeitet. Ich als Anfängerin und Carmen war schon die große artistische Carmen.
Die hat wirklich Akrobatik gemacht?
Naja, Spagat. Auf 2 Stühlen, die auseinandergingen und dann wippte sie da drauf um, bis sie nun endlich im Spagat war, das war viel drumherum und ja, die machte sich selbstständig mit der Lützower Lampe in der Beheimstraße. Und immer wenn sie gute Gäste, du glaubst ja nicht, was dort verkehrte. Das war ja so ein Geheimtipp mit Klingel und ging so ein paar Stufen rauf, gibt's heute noch, also nicht als Lokal, guckte sie durchs Loch, Türe wieder zu und dann machte sie die Tür auf. Und wenn sie gute Gäste hatte, wie Tilly Lauenstein oder so sehr bekannte Leute, rief sie im Eden an, Mensch, Renata, ich habe keine Nummer und kannst du nicht mal schnell kommen? Dann bin ich zu ihnen, habe gesagt, darf ich mal eine halbe Stunde weg? Habe mich in mein Auto gesetzt, bin dahin. Das ist ja nun nicht so weit weg gewesen. Aber da wieder einen Parkplatz kriegen oder was. Da habe ich dann in irgendeiner Hauseinfahrt mein Tonband abgegeben und schnell einen Auftritt gemacht und bin wieder weg.
Also wenn sie merkte, irgendwie hier fehlt noch ein Highlight, hier muss heute ja, noch Abend, muss noch irgendwer kommen.
Ein paar Mal geholt. Ja, so war ich mit Carmen immer noch befreundet.
Wie groß war die Lützower Lampe?
Na, da passten vielleicht 50 Leute rein.
Also nicht klein.
Mehr. Also dort war von David Bowie und alle Leute, nicht? Da verkehrten Leute, das glaubst du ja nicht.
Also da trat man wahrscheinlich auch nicht auf einer Bühne auf, sondern...
Nein, auch mit einem Mann. Ich hatte auch ein verstimmtes Klavier da stehen, aber meist alles vom Tonband oder CD.
Und wie war das Ding eingerichtet? Auch so Trottel und Rot und...
Ja, nein, und Trottelchen und Bömmelchen. Und dort hat man ja den Film Schigolo gedreht. Szenen aus dem Film Schöner Schigolo, armer Schigolo. Und dort hatte sie dann auch, sie konnte dann einiges, so Pappmaché-Säulen und sowas behalten. Und das machte sich ganz gut mit dem ganzen Samt. Ja, da waren überall Wandleuchten mit kleinen Schirmchen und noch Kristall unten dran und naja, völlig vertuntet. Großer Spiegel, Riesenspiegel.
Damit das Ding doppelt so groß aussieht.
Ja. Und dort traten auch sehr kuriose Künstler auf. Sie rief mich zum Beispiel an mal und sagt, du Renata, ich habe was Neues, du musst kommen, das musst du sehen. Ich habe sie sofort engagiert. Da gab es eine Viola Scotti. Nimmst du das alles auf?
Mhm.
Die hatte eine Mangelei, also eine Wäschemangel in Detmold. Furchtbar dünner, älterer Herr und völlig versplint und sang, ich bin die Juliska aus Budapest und tanzte dazu in so einem ungarischen Kostüm und dann hat sie keine Stiefelchen gehabt und dann hatte sie rote Gummistiefel und also das war so und sang so falsch, das war wie die amerikanische
Florence Foster Jenkins.
Ja, wie Foster Jenkins. Die Juliska aus Budapest. Carmen sagt, komm, das ist Ansehen. Da habe ich die berühmte Everest aus dem Chenu abgeholt und wir sind, bei Carmen ging es immer sehr spät. Und ich hatte ja um 2:30 Schluss und das Chenu auch um 2 Schluss. Da habe ich den Everest abgeholt und sind dorthin gefahren. Ich musste mir ein Taschentuch in den Mund stecken, sonst hätte ich lautlos gebrüllt. So komisch war das. Gab einige solche skurrilen Nummern bei ihr. Also,
die hatte so eine Vorliebe dafür, oder? Ja, die hat solche Leute einfach entdeckt.
Ja, die stellten sich bei der vor. Damals gab es kein Eldorado mehr. Es gab nur das Chenu und der neue Chef, was wollen Sie denn hier bei mir? Aber die hat das engagiert und die hat das genommen und groß gemacht und Viola Scotti ist wieder da und unten Frieda Loch, eine alte Jüdin, hieß Frieda Loch, sang auch, war völlig von sich überzeugt. Aber dann auch später der berühmte Sherry Hill hat bei ihr gearbeitet. Und als die Orell dann auch bei ihr dann gearbeitet, also auch gute Nummern dabei. Aber sehr viel sowas sehr Skurriles in der Lampe. Ja.
Du hast ja jetzt ganz früh angefangen, du machst das ja schon ganz lang. Machst du es immer noch? Trittst du noch auf?
Ich bin aufgetreten bis vor Corona. Und bin auf den Schiffen gewesen, bis vor Corona. Und dann hat sich das ergeben und ich wurde krank. Ich habe sehr mit dem Herzen zu tun und bin durch die jahrelangen hohen Schuhe, die ich anhatte, habe ich wahnsinnige Rückenprobleme. Mit Schleppen und Kofferschleppen.
Kostüme schleppen, Zeugschlemmer.
Privates, Noten. Glaubst nicht, wie schwer Noten sind. Du musst ja fürs Orchester, für die Schiffe sind ja überall 6 und 8 Mann Orchester. Musste ja alles mitschleppen. Habe ich alles in meinem Rucksack gehabt, damit sie mir den Rucksack, damit sie das nicht noch, auch noch wiegen. Übergepäck. Frage mich nicht, was ich mit mir rumgeschleppt habe.
Ja.
Ein Perückenkoffer und ein großer privater Koffer und ein Koffer nur mit Kostümen. Und ich mache alles alleine. Ich mache meine Haare selbst. Ich mache meine Perücken selbst, mache alles selbst. Ja, nun bin ich aber auch in einem Alter, wo man sich eigentlich zur Ruhe setzt. Und nach Corona, du hast mich gefragt, die Angebote waren nicht so. Ich hätte zwar noch ab und an aufs Schiff gekonnt, waren auch Nachfragen da. Aber wenn man nun 75 ist und 76 Und dann hat man auch keine Lust mehr. Dann irgendwann ist Schluss.
Ja. Ja. Aber du bist zufrieden mit dieser Entscheidung, diesen Weg gegangen zu sein oder diese Kunstrichtung gewählt zu haben?
Ja. Ich habe auch nie Schwierigkeiten gehabt mit Angriffen oder irgend so etwas. Nein, habe ich nicht.
Wie kam es denn zu dem Strippen?
Zu den Strippen kam es durch Angebote in Hamburg für viel mehr Gage Striptease zu machen. Und ich habe 2 Striptease-Nummern mir einstudieren lassen. Ich bin tänzerisch nicht unbegabt gewesen. Hab mir eins einstudieren lassen, das hieß Lieselotte von der Pfalz. Ich wollte natürlich was Künstlerisches machen.
Selbstredend.
Habe also ein Kostüm mir gemacht wie D'Artagnan, wie so ein Musketier. Ich ging dann nach Frankreich, nach Nice, nach Menton und Avignon arbeiten. Und die wollten Gesang und Striptease haben. Und da habe ich mir in Französisch Tonbänder machen lassen, hier in Berlin. Lieselotte von der Pfalz wurde verheiratet mit dem Bruder vom Sonnenkönig von Ludwig XIV., mit dem Bruder, den Herzog von Orléans. Jeder wusste, dass sie lesbisch war. Es gibt berühmte Briefe der Lieselotte von der Pfalz. So sagte das Tonband das an. Erleben Sie eine Szene kurz vor ihrer Hochzeit mit dem Herzog. Und dann bin ich rausgekommen mit einem Degen und habe mit einem imaginären Partner
gefochten.
Nach klassischer Musik. Und dann klopft es an der Tür, alles auf dem Tonband drauf. Der Herzog möchte Einlass. Und da habe ich mich ausgezogen, hatte ein ganz kleines, natürlich Flitterhöschen an und einen BH. Und unter dem BH hatte ich so einen künstlichen Busen. Heute kann man das alles kaufen, damals musste das gemacht werden. Frage nicht. Und diesen großen weißen Mantel, den du da siehst, ist ein riesen Negligé gewesen.
Ja.
Kannst du dir vorstellen, was das alles bestickt oben, alles Strass, alles so riesenweit mit großer weißer Boa und. Das musste man machen lassen alles. Wenn du nach Frankreich gegangen bist, in so ein berühmtes Nachtclub wie der Cha-Cha, wo ich war in Nice, und ziehe den BH aus und haben die Leute, dann habe ich immer zum Licht nicht ganz so hell, ein bisschen düsteres Licht. Und dann habe ich da gestanden und den Mantel angezogen. Und wenn dann wieder ist, der Herzog ist da, der Herzog möchte Einlass und so, da drehe ich mich um, mache den Mantel auf, dass der BH war vorne zu öffnen und lasse alles fallen und nehme die Perücke ab und stehe als Mann da. Das war die Nummer, Lieselotte von der Pfalz. So, das wurde auch französisch angesagt und richtig von der tollen Stimme, richtig von einem Sprecher machen lassen im Studio alles.
Verstehe. Und mit wem hast du, weil du sagtest, du hast die einstudiert, oder mit wem hast du diesen Skript? Ja. Hast du mit irgendjemandem gearbeitet daran?
Ja. Ich habe in Hamburg mit einem Tanzpaar zusammengearbeitet. Er war ausgebildeter Balletttänzer, als die aufgehört haben zu arbeiten. Da haben die eine Ballettschule in Eckernförde aufgemacht. Die tanzten sehr Erotik, so Apachentänze. Weißt du, was ich meine?
Nee, aber...
Apachentänze sind zum Beispiel Zuhälter und Nutte. Eher wie mit so einem Seemanns und schleuderte die rum und hoch und wieder runter und in Spagat und so weiter. Tänzerisch. Und er war Balletttänzer und Choreograf und der hat mir das einstudiert. Der hat auch mit der Musik das alles gemacht. Hatte ein großes Bett, ein richtig großes Bett und dahinter, hinter dem Bett, ein riesen Fächer.
Das heißt, zu dem Strip gehörte auch ein Bühnenbild.
Ja,
richtig, das, mit,
ja.
Das hast du dann auch mit, hast du mitgebracht?
Ja, mit dem Auto mitgebracht, ein zusammenklappbares Bett. Dann liegen mir hinter, wenn die Nachtlokale haben ja meistens eine Leinewand gehabt. Und da liefen dann Dias vom Herzog von Orléans und vom Schloss Versailles und so weiter. Waren im Hintergrund, es sah toll aus mit dem Bett davor, also Bett.
So ein Chaiselon oder ja, sowas in der Art.
Ja. So,
und wie lange hast du das gemacht?
Jahrelang.
Die Nummer?
Ja. Das war bekannt. Alle zogen sich nur so aus nach da 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 da, das ist Stripper und solche Musik. Und ich zog mich auch nach klassischer Musik. Das haben die Leute noch nie gesehen, sowas. Ja.
Und was war die andere Nummer?
Die andere Nummer war Rendezvous mit dem Satan, hieß das. Mit Stiefeln und alles in Lack und Leder, aber alles teuer bestickt und auch mit Ausziehen Perücke ab.
Und was war da die Story? Was ist da
die
passiert?
Die Story war, dass ich nach der klassischen Musik von Katschasturian getanzt habe. Da 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 da
Und das hat sich finanziell sozusagen verlohnt.
Natürlich.
Du merkst den Unterschied.
Wenn ich vorher 80 D-Mark Gage hatte oder 100, habe ich dann 180 gehabt.
Das rechnet sich ja.
Ja, natürlich rechnet sich das. Fast das Doppelte.
Ja.
Immer.
Deine Berliner Zeiten und diese großen Stationen, darüber haben wir uns ja schon unterhalten. Aber mich interessieren auch so diese kleineren Orte, die es in Deutschland eben noch gab. Und ich stelle mir vor, dass du irgendwie alles durch hast.
Eine Zeitung schrieb mal, Renata Ravel bekannt von Kiel bis Oberammergau. Also was ich manchmal gefahren bin mit dem Auto, Kilometer, kann sich kein Mensch vorstellen. Und dann in irgendwelches Zimmer kommen, was nicht fertig ist, wo irgendjemand vorher drin war, der das scheußlich hinterlassen hat. Furchtbare Dinge habe ich erlebt.
Da kamst du wahrscheinlich dann an und am Morgen war da gerade jemand abgehauen zum nächsten Engagement und in diese Bude kamst du dann da rein.
Ja, das war manchmal sehr abenteuerlich.
Und dann gleich in die Theater und dann wurde gleich geprobt?
Wurde nachmittags geprobt und alles aufgeschrieben. Dann habe ich ja viel die Konferenz übernommen. Dann kamen die Künstler nicht und auf den letzten Drücker abends, wenn manchmal ein Zauberer kam, der nur mit einem Köfferchen kam, der brauchte nicht große Kostüme und sich nicht groß schminken. Er hat einen Frack angezogen und sein Köfferchen aufgemacht und irgendwelche Ringe und Seilchen draus geholt und der war fertig. Und dann kam die aus dem letzten Augenblick. Ich wusste nicht, was der macht. Ich wusste nicht, wie der heißt. Also,
das wollte ich gerade fragen. Du hattest nicht irgendwie eine Liste dann bekommen heute Abend?
Ach, gar nichts. Die Chefs haben sich immer auf den Conferencier oder auf die es durchs Programm gefühlt, verlassen. Die waren das alles alte Hasen, die machten das eben.
Und die sagten dir dann so, dann bin ich jetzt als nächstes ran und dann bist du raus, oder?
Na, so ist das nicht. Eine Sache nur mal von einem Zauber zu erzählen. Wir hatten ich war in Zürich engagiert im Haifisch und der Chef hat immer ein oder zwei oder drei artistische Nummern gehabt in seinem Programm, außer dem Striptease. Und hatte er einen Zauberweltmeister, ich weiß noch, wie er hieß, mit seiner Frau Finn Aspen. Ganz toller Mann, sprach gebrochen Deutsch mit diesem finnischen Akzent. Das war sehr witzig. Unterhielt die Gäste blendend. Zog 20, 30 Tauben. Das nennt man ziehen, wenn die Tauben überall herkommen. Ja, also aus dem Ärmel und vom Frack von hinten, von vorne. Wups, hat er wieder eine Taube gehabt, aber alles echte, ne? Und er hat ja die Tauben vorher alle eingepackt. Die kommen ja in so ein kleines weißes Säckchen und dann werden die versteckt überall. Und ich bin dort in Zürich engagiert und da hatten wir irgendeine Sängerin noch vor dem Auftreten. Dann habe ich schon immer gesagt, die soll fertig machen. Die hörte nicht auf und erzählte noch was und noch ein Lied und noch ein Lied. Und der Mann stand hinten mit seinen Tauben. Der muss dann raus. Ja,
Die müssen ja Luft kriegen irgendwie.
Na, da habe ich die von der Bühne geholt. Jetzt reibt's aber. Und die Leute haben gedacht, das gehört dazu. Und dann habe ich sie mir aber vorgeknöpft. Ich habe gesagt, du weißt das nicht, nachdem der Zauberer kommt, den seine Tauben ersticken. Ja. Na, da waren sie ein paar Tage dann böse. Aber sie hat dann kürzer gemacht. Ich wollte nur sagen, so war das manchmal, ne? Solche Situationen gab's.
Man brauchte so eine Art Improvisationstalent.
Aber wie?
Oh. Brauchtest du wahrscheinlich eh auch für Publikumsreaktionen oder so, ne? Wenn jemand was Blödes hochrief oder irgendwie selber einen Witz machte von da unten, oder? Dass man immer so reagieren kann. Das hieß der Haifisch in Zürich.
Sehr bekanntes.
Was war das? Beschreib das mal.
Das war eines der bekannten. Jetzt, das gibt's übrigens noch, aber der Chef ist gestorben und die Frau machte das nicht mehr weiter. Jetzt ist das ein Unterhaltungsbar, also mit Tischdamen oder sowas. Früher war das eines der bestgehendsten Lokale. Ich habe zuvor gearbeitet im Terrass in Zürich. Terrass heißt das. Und verstand mich mit dem Chef überhaupt nicht. Da musste man nachmittags zu Apero, da müssen die Tänzerinnen kommen und am Nachmittag schon einen Auftritt machen. Die Artisten meistens nicht, aber dadurch, dass ich durch das Programm führte, musste ich da mich nachmittags schon schminken und fertig machen. Mir hörte kein Mensch zu. Die Männer sind da gekommen, um da irgendwelche Striptease-Mädchen zu gucken und die interessierte ja nicht, was ich mache. Dann habe ich zum Chef gesagt, ich möchte das Nachmittag als Mann machen. Da brauche ich mich nicht anschminken. Ich musste dann hinterher da sitzen bleiben, weil ich nicht durch die Stadt latschen wollte als Frau und so aufgedonnert. und dann nach 2 Stunden wiederkommen. Oder mich
vielleicht musste es dann so viel Zeit überbrücken, bis die Abendshow.
Bis die Abendshow begann. Also stand nicht in meinem Vertrag, dass ich das dann nachmittags machen muss. Dann habe ich gesagt, dann müssen wir klagen oder ich reise ab und dann verklagen sie mich. Und dann, nein, um Gottes Willen. Dann habe ich dann so quasi 14 Tage dann als Mann das gemacht. Ich war da überhaupt nicht interessant als Frau danach nachmittags. Und der wollte mich wieder engagieren. Da habe ich gesagt, nein, ich komme nicht mehr zu Ihnen. Und da hat mich der Chef vom Haifisch gesehen. Dort gehen die auch untereinander gucken, welche Attraktionen engagiert sind. Und da habe ich dort einen Vertrag angenommen, weil schon eine Kollegin von mir vorher da war, Mary Love, so eine dicke Komiknummer, auch Travestie, aber als Frau, dick. Und die kam dann raus, ich bin rund und gesund an mir. Sowas machte die und konferierte sehr frech und sehr kess und sehr unter der Gürtellinie. Also ist mit mir nicht zu vergleichen gewesen. Und die hat mich da auch im Haifisch empfohlen und dann ist der Chef gekommen, hat mich angeguckt. Das Haifisch war eben populärer und nicht so hochtrabend wie das Terrasse. Im Terrasse konnte man essen. Da kamen die reichen Leute abends hin, also Stinke vornehmen.
Und Haifisch war anders.
Und Haifisch war populärer. Der Chef vom Haifisch, der nannte sich Captain Joe. Der hat früher mit Affen gearbeitet, mit Schimpansen. Und die haben die Schimpansen 2 Finger abgebissen. Die Viecher sind, wenn die sind, sehr
brutal.
Garstig.
Ja.
Und der hatte noch ein anderes Ausflugslokal. Das hieß die A-Fähre. Und dort hatte der in den Berg hinein ein Schiff gebaut. Er war früher auch mit den Affen unterwegs, weltweit, und hat viel Zeug mitgebracht aus aller Welt.
Ist das so ein Wortspiel, Affäre und die A-Fähre?
A-Fähre. Das liegt an der A. Und das sollte ja ein Schiff sein, das sollte eine Fähre sein. Deswegen hieß das Lokal A-Fähre. Das gibt's aber noch, das machen die Kinder von eben weiter.
Okay. Wann hast du angefangen mit diesem, dass du auch Tourneen gemacht hast?
Meine erste Tournee war meiner Agentur hier in Berlin. Arbeitete mit einer Agentur aus Essen zusammen. Und die sagten, wir haben in Deutschland so viel erzählt von Renata. Und war natürlich interessant, weil ich sprach. Also ich konnte die Gäste, die hatten nicht, Conferencier mussten die extra engagieren. Bei mir hatten sie Tänzerin, Sängerin und Sprechen.
3 in 1.
Ja, das war für diese Leute sehr interessant. Und mein erstes Engagement außerhalb von Berlin war nach Minden in Westfalen. Eine Neueröffnung. Kann ich mich heute daran erinnern? Maxim. Ich kam da nachmittags an. Ich sollte mich im Hotel, das war in der Simeonstraße, werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, ein Hotel und dann ein paar Häuser weiter war dieser Nachtclub, das früher ein Tanzlokal war, aber die Chefin gehört hat, dass man mit Nachtclub mehr verdienen kann. Und die hatte auch so einen Hang dafür. Die wollte sich verwirklichen. Und dann hat die engagiert, Striptease zu Pferd zur Neueröffnung. Das war die große Attraktion. Da kam ein Ehepaar an mit der angeblichen Nichte. In den Jahren habe ich 5 Nichten kennengelernt. Es waren alles nicht Nichten, irgendwelche Mädchen, die aufgriff, nun komm mal und setz dich mal aufs Pferd und willst du nicht Striptease-Tänzerin werden? Wir sind eine große Attraktion. Und die sehr schlecht bezahlten, die Mädels. Die kamen angereist mit einem großen Wohnwagen und an dem Wohnwagen dran war dann noch so ein Pferdewagen hinten dran. Und dann haben die das Pferd in Schimmel durchs Lokal geführt und die großes Kostüm drauf gehabt. Und das Pferd hat dann am Büstenhalter ein bisschen, da waren Zuckerstückchen dran. Das Pferd wusste genau an dem Höschen, wo es die Zuckerstückchen nehmen sollte. Nicht Pferde essen ja gerne so Zuckerstückchen. Und das war ein Zirkuspferd, die war früher beim Zirkus. Die Chefin, die war, du, ich sage dir. Und dann kam die nachts dann immer durch die Straßen mit dem Schimmel. Ja, die Leute, die haben das sowas ja noch nie gesehen in so einer Kleinstadt.
Wer war da noch mit dir engagiert?
Und dann, wie gesagt, dieses Pferd.
Die Pferdenummer.
Und eine Striptease-Nummer und auf einen Zauberer. Ein Zauberer aus Wien, Valerio.
Und wie ging das weiter? Wo bist du dann?
Von dort aus bin ich nach Hagen. Das war das Zweite. Da stand ich vor der Tür. Mit meinen Koffern stand ich vor der Tür. Jetzt kam der Hausmeister, hat den Chef angerufen. Hier steht jemand und sagt, er ist Tänzerin. Ja, solche Dinge habe ich vielleicht.
Wie hieß das Theater in Hagen oder der Ort?
Babalu. Babalu hieß das. Na, typischer Nachtclubname, Lido, Maxim, Babalu, Yves.
Ja.
Das sind so typische Nachtclubnamen.
Wann war das gewesen? Wann war dieses erste Engagement in Minden? Welches Jahr?
68, 70 so muss das gewesen sein. die Chefs mussten öfter, haben keine Nachtkonzession gekriegt. Und dann war das Mode, auf die Dörfer Nachtlokale zu machen. Hessisch Oldendorf zum Beispiel. Oder, wie hieß denn das? Werbergen bei Hameln. Bin ich engagiert. Die Chefin war früher selbst Striptease-Tänzerin. Und die mussten ja immer ein oder zwei Nummern engagieren, sonst kriegten die keine Konzession bis früh um 4. Denn Westerstadt war ja alles und 1 Uhr musste Schluss sein. Ne? Und wenn sie aber eine artistische Nummer hatten, dann kriegten die Konzession bis 4. Dann war das Unterhaltungsprogramm, nicht nur Striptease.
Und dann war es Kunst.
Ja, und die hatte mich engagiert. Und ich, damals gab es noch kein Navi. Und ich mit meiner Karte erst geguckt, ach ja, Hameln und dann da die Straße irgendwie raus. Und ich fahre und fahre, bin schon wieder am nächsten Ort gewesen. Ich sage, ich bin da auf der richtigen Straße, war eine Tankstelle. Und da sage ich, bin ich da reingefahren. Ich sage, sagen Sie mal, wo ist denn dieser Nachtclub?
Wie hieß der? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, Camino. Und da sind sie dreimal dran vorbeigefahren. Ich sage, was? Na, das einzelne Haus, das große Bauernhaus da. Das ist der Nachtclub. Ich sage, das gibt's doch nicht. Doch, doch. Was wollen Sie denn da? Das macht er erst abends auf. Nee, ich gehöre zum Programm. Naja, da kam ich dahin. Das war der Nachtclub. Ich habe direkt da drüber, hatten sie Zimmer für die Mädels und die Artisten. Ich gucke da um 6 raus oder um 7. Da war vor ein Auto am anderen, wie ein großer Parkplatz mit Autos. Alles Leute aus der Umgegend und da waren so viele Engländer engagiert. Wie sagt man, stationiert. Die wollten da alle, weil die Shows dort so scharf waren, war die Zeit mit scharfen Striptease-Tänzerinnen, die wollten da alle rein am Abend. Die hatten wirklich in dem Dorf auf der Treppe da ein Portier stehen, der da die Leute reinließ. Eine Show, alle Leute raus und die nächsten rein. Und ich kam danach, wir sangen eins und eins, das macht zwei. Die Leute haben gesagt, was will denn die hier? Ja, da bin ich auch, wie gesagt, dreimal dran vorbeigefahren. So eine Dörfer waren das.
Aber ich meine, das spricht natürlich auch dafür, wie erfolgreich diese Orte irgendwie auch waren.
Oh, wenn die haben viel Geld verdient. In Rinteln und Hessisch-Oldendorf. Da gab es einen Haufen Nachtclubs.
Ging es da auch um so Prostitution und solche Sachen? Wurde da mit irgendwelchen Leuten geschlafen oder gegen Geld? Oder war das irgendwie so ein Graubereich?
Ich habe nicht die Kerze gehalten.
Ja.
Was manche Tänzerin da nach Feierabend machte, das wusste ich nicht. Oder... Das ist Privatangelegenheit und soll es ja auch bleiben. Wenn eine sich mit einem eingelassen hat oder was auch immer, ist nicht meine Sache. In den Läden nicht.
Okay, also das war wirklich, da ging es nur um die Show.
Die mussten sich verabreden. Macht heute kein Mensch mehr. Heute wartet nicht einer bis um 4 oder bis um 3, wenn die Feierabend haben. Heute ist das einfacher, machst du tipp, 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 du gehst ins Internet, lässt du nach Hause kommen. Früher war das noch so, da haben die sich vielleicht so eine Tänzerin ausgesucht oder... Dann hat die den vertröstet bis um 3 und wartet draußen. Und dann hat er draußen gewartet und haben sich ein Taxi genommen und sind in irgendein Hotel oder was weiß ich. Zum Beispiel war ich viele Male in Dortmund engagiert, in der Jungmühle. Es gab 2 Lokale in Dortmund. Das war die große Zeit, wo die Geschäfte liegen, da im Ruhrpott. Und da gab es den Wintergarten. Das war nun ganz elegant, Fürstlers. Und die Jungmühle. Die Jungmühle war im Keller, ging in den Keller runter. Übrigens, dort war das Pferd auch engagiert mit mir zusammen. Das Pferd ist die Treppe runter. So eine Art Wendeltreppe. Das war ein alter Zirkusgaul. Also mich hat es immer gewundert, wie die das Pferd da runterkriechen in den Keller.
Wäre ja auch tatsächlich heute, glaube ich, alles nicht mehr erlaubt.
Ach, das wäre gar nicht mehr erlaubt. Hier im Iden war ich mit einem Löwenkäfig. Der Löwe hat gepisst. Der Chef der Iden, der musste das ganzen Teppichboden rausreißen lassen, weil das so gestunken hat. Die Leute sind reingekommen. Dann hatten wir auch aus Paris Tänzerinnen geholt, der Eden im Champagnerglas. Und die machten nichts, hatte ein hübsches Figürchen, aber saß die ganze Zeit in so einem großen Sektglas und dann brachten sie eine Flasche Champagner nach einem Selter. Und gossen Champagner in das Glas und die macht immer, oh, das Glas eine halbe Stunde im Glas. Das war so langweilig und kostete viel Geld. Passierte nichts. Die saß nur nackt in dem Glas und wusch sich mit Zelda. Was wollte ich erzählen? Da
die Mühle.
Von Dortmund. Und dort war einer engagiert mit einem Affen. Auch mit einem Schimpansen. Der Affe war also alkoholsüchtig. Zur großen Freude der Leute und des Chefs hat er den Affen dann also angezogen und dann ist er immer zur Bar mit dem Affen und dann Gäste fühlten sich geschmeichelt, wenn der Affe den guten Tag sah. Er konnte keine blonden Frauen leiden, da war der allergisch. Ich bin immer schon geflüchtet. Der hat mir einmal die Hand gegeben. Ich habe gedacht, so viel Kraft denkst du nicht, was die für eine Kraft haben. Da habe ich Abstand genommen von dem Mann und von dem Affen. In Duisburg war ich engagiert. Monbijou hieß das. Der Chef hieß Thea Jung und war ein Playboy. Das, was Eden hier in Berlin war, war der in
Duisburg.
In Duisburg. Und der hat sich immer bei der Agentur die Bilder ausgesucht. Dann standen natürlich auch blonde Frauen. Und dann hat er zu der Agentur gesagt, die. Und gut, und da war ich dabei. Der hat auch nicht richtig geguckt und der wusste auch nicht, was da kommt. Ausgerechnet so ein Playboy. Der Chef hat von einem Tag zum anderen durch eine Wette das Ding verkauft. Er wollte auswandern mit seiner Geliebten an einen, ja, wie sagt man, Geschäftsmann, Kohlegruben oder irgend sowas. Ein ganz toller Mann. Großzügig, nett. Wenn da nicht los war und ich dran war, ach, Renata, bleib sitzen. Für die Idioten brauchst du nicht singen. Er war ein ganz toller Chef. Da gab es noch ein weiteres Lokal in Duisburg. Dort ist auch die dicke Mary Love immer aufgetreten. Das hieß Goldene Anker. Na, das war in den 80er Jahren. Da standen die Leute abends Schlange, weil dort die schärfsten Tänzerinnen von ganz Deutschland da waren, die sich irgendwas da unten...
Artistik mit...
Irgendwas machten da, die irgendeinen Strumpf reinsteckten und den dann rausgezogen haben oder was weiß ich. Und der kam auch wöchentlich bei mir arbeiten. Und zwischendurch brauchst du nur was singen und ansagen, nee, sag ich, im Anker nicht. Nein, da wollte ich nicht hin.
Wo hast du denn im Norden so gespielt? Lübeck?
Kiel, Lübeck, ja. In einer ganz tollen Villa gewohnt, weil in Bad Schwartau. Das war direkt neben dem Puff.
Der Auftrittsort oder wo ihr gepennt
habt? Der Auftrittsort, ja. Um die Ecke. Und nachts wurde das immer etwas voller. Die Lübecker, die ganz wenig dahin gekommen. Es lief schlecht. Ja, und nachts kam dann immer... Um 1 Uhr musste der Puff zumachen. Da war eine richtige Straße, eine Puffstraße. Und dann kamen die ganzen Nutten mit ihren Zuhältern. Sobald die reinkamen, hat der Chef gesagt, vorher brauchte ich gar nicht arbeiten. Warte mal, bis die Leute da kommen. Bis die Nutten kommen, dann tritt mal auf. Dann kommen die wieder.
Ja, die tranken ja auch und konsumierten.
Ja, natürlich, natürlich, gut. Luden mich ein und waren ganz nett. Ich habe nur gute Erfahrungen.
Bist du auch eigentlich im Osten aufgetreten?
Naja, kurz vor der Wende.
Ja, wo warst du dort?
Na, im Friedrichstadtpalast.
Ah, na, das ist ja nun nicht ein kleiner Schuppen.
Nein, ich war dort aber nicht im großen Haus, sondern in der kleinen Nachtrevue.
Ja.
Ich habe im Eden gearbeitet und ich hatte Freunde im Osten, zum Beispiel die Solotänzerin vom Metropoltheater und spätere Choreografin da. Und die war befreundet mit der Chefin und dem Chef vom Friedrichstadtpalast. Und die haben gesagt, du, wir haben da in West-Berlin was ganz Großes. Du wolltest doch mal was anderes engagieren. Und da war Sammy und Mario, ein italienisches Travestie-Duo, schon in der kleinen Revue mal engagiert gewesen. Und da hat er gesagt, ja, das kam gut an. Wo arbeitet die denn? Ja, im Eden. Na, dann kommen wir und gucken uns das an. Und jetzt kommt's. Ich wusste das nicht, wann die. Ich wusste, dass da irgendwann irgendjemand von der Ostberliner Künstleragentur kommt. Aber wann, wie viele Leute, ich wusste gar nichts. Und eines Tages kommt der Portier, sagt, oh, Renata, da parken 2 Diplomatenautos direkt vor der Tür vom Osten. Ach Gott, das ist die Agentur vom Osten. Ja, sagt, ich muss mal den Chef anrufen, ob das alles seine Richtigkeit anhat. Und dann kam Eden und sagt, was ist denn hier los? Es standen dann 2 Ostberliner Autos, Volga oder sowas, vor der Tür und guckten, was ich da nun mache. Und haben mich auch engagiert, in der kleinen Revue zu arbeiten mit Uta Schorn und Peter Zintner und ich als Attraktion. Und in den Schaukästen meine Bilder, da stand dann unter meinem Bild groß im Schaukasten, Renata Ravel, Berlin-West. Das war etwas Besonderes.
Ja.
Nicht, dass ein Westkünstler dort arbeitete. Und dann bin ich hatte ein Zimmer im Hotel unterm Linden. Da waren alle Artisten, ja, die von auswärts kamen oder vom Ausland untergebracht. Ich bin aber täglich hin und her gefahren. Ich habe vielleicht höchstens 5 Mal, als ich was getrunken hatte, mein Auto stehen lassen und bin in dem Zimmer gewesen.
Wie lang war dieses Engagement da in der?
4 Monate.
Hast du dann pausiert im Eden?
Nein,
im New Eden?
Da war mein Engagement zu Ende.
Okay.
Und dann habe ich das da im Ost-Berlin da angenommen. Naja, und nach 1-2 Tagen war Forschhorn nicht mehr die Attraktion. Die haben Hurra gebrüllt. Denn ich bin runter ins Publikum und habe so die Leute ein bisschen auf die Schippe genommen. Meinetwegen habe ich am Anzug umgedreht, ob sie das Parteiabzeichen auf der anderen Seite haben. Das haben die Leute alle mitgekriegt. Die haben geschrien vor Lachen.
Du konntest dir vielleicht auch ein bisschen mehr erlauben.
Ja, natürlich.
Sozusagen als
in der Maske
Ja. Konnte
ich mir einiges erlauben und habe ein bisschen auf die Tube gedrückt. Und jeden Tag, die ersten Tage, hatte ich einen Zettel von der Direktion. Liebe Renate, können Sie den Satz morgen bitte weglassen? Und nächsten Tag, ja, Sie haben das aber anders formuliert. Kann man das weglassen? Und dann nach ein paar Tagen, die erzählt jeden Tag was anderes. Lasset.
Ja.
Also jedenfalls, es war ein sehr großer Erfolg für mich. Bin ich nun jeden Tag hin und her gegondelt mit einem weißen Mercedes. Natürlich war ich einigen da an der Grenze. Ich musste ja immer dieselbe, wo die Diplomaten noch übergingen. Und einer konnte mich besonders gut leiden. Gar nicht. Irgendwann, ich hatte schon das Gefühl, irgendwann macht der was mit dir. Und eines Tages hatte ein Schweizer Jongleur, Jack Bremlow, ein ganz toller Mann, der in Las Vegas gearbeitet, arbeitete mit mir zusammen in der kleinen Revue und hatte Geburtstag. Und die Kollegen haben gesammelt und haben gesagt, Renata, bring mal vom Westen was mit. Von Douglas, der benutzt das und das Parfüm, frag mich nicht, Aramis oder irgendwas. Und hab dem das alles gekauft und wunderschön verpacken lassen, mit großer Schleife und wollte ich nicht in die Tasche drücken, dann hatte das auf dem Beifahrersitz. Und der eine da kommt, was ist das? Ja, sag ich, ein Geschenk. Für wem ist das Geschenk? Sie dürfen doch nichts außer nichts einführen. Das wissen Sie doch ganz genau und so weiter und so weiter. Diskussion, habe ich gesagt, das ist das Geld von Kollegen, ein Kollege hat Geburtstag und ich habe was gekauft. Sag ich, was ist denn? Ja, aufmachen. Dann habe ich gesagt, das mache ich nicht auf. Ich sage, ich beschwere mich bei der Künstleragentur. Wo gibt's denn sowas? So, und jetzt fahren Sie da in die Baracke oder machen Sie mal die Sitze hinten lose. Ich hatte noch nie die Sitze hinten lose gemacht. Da haben die mein Auto auseinandergenommen. Die Radkappen abgenommen. Mein Geschenk auseinandergenommen.
Alles wegen diesem blöden Parfum.
Ja, und da habe ich gesagt, wenn Sie jetzt nicht gleich fertig sind, komme ich zu spät zur Vorstellung? Ich gehe zurück nach dem Westen. Sagt ihr, das lasse ich mir nicht gefallen. Hab mein Auto stehen lassen und wollte. Nein, Sie bleiben hier. Sie können sich bei der Agentur beschweren, wie Sie wollen, Herr Plotzki. Aber hier, an diesem Stück, mache ich mit Ihnen, was ich will. Da können Sie sich 100-mal bei der Agentur beschweren. Hier bestimme ich. Werde ich nicht vergessen. Sollte ich den wieder treffen irgendwo, den murkse ich heute noch ab. Der soll mir nicht mal begegnen. Den würde ich unter Tausenden wiedererkennen. Ja, das ist auch passiert. Dort der gefeierte Stahlpalast und an der Grenze. Aber jetzt kommt was. Ich bin engagiert in West-Berlin zu einer jüdischen Hochzeit im Kempinski. Mit einem guten Freund von mir, der hat mir das gemacht. Der hieß Jakob, der Teufelsgeiger. Kam aus Odessa, den habe ich mal ein Engagement gemacht hier im La Via Rose in Europa Center unten, da im Nachtclub, und der war mir sehr dankbar. Und hat gesagt, du Renata, ich engagiere dich für eine jüdische Hochzeit, sehr viel Geld, da ist egal, was du verlangst. Da habe ich gesagt, ja, ich würde das gerne machen, aber in einem britischen Palast engagiert, ja, du kannst nachts um 1 kommen, das spielt keine Rolle. Und dann habe ich gesagt, dann muss ich das da in Ost-Berlin sagen, dass ich da als Frau über die Grenze komme. Bin ich zur Künstleragentur, habe das gesagt. Ja, sagte ich, wir haben nichts dagegen. Sagen Sie, es ist an der Grenze. Jetzt war dieses Arschloch wieder da. Ich sagte, darf ich Sie mal sprechen? Ich habe ein Engagement nachts um 1 im Kempinski. Ich muss als Frau hier. So schnell kann ich mich nicht umschwinken. So schnell geht's nicht. Ich muss als Frau. Ja, ja, machen Sie mal. Dann habe ich gesagt, nicht, dass ich Schwierigkeiten habe. Und das ist auch nur noch ein Samstag. Und da stehen ja immer so viele Leute, die dann zurück wollten, die angeblich bis 12 zurück sein mussten. Weiß ja, wie das war. Und da standen reihenweise, so schnell konnten die ja nicht mit ihren Spiegel unter das Auto kicken. Wie viel da noch standen? Die waren alle vor 12 da, aber wurden einer nach dem anderen abgefertigt. Aussteigen! Und ich mit einer großen Weißfuchsstola, ein weißes Lederkleid an, blond, und komme da vorgefahren. Der Arsch da sagte noch zu mir, kommen Sie vorgefahren. Alle wissen Bescheid. Ich komme da vorgefahren, hupenderweise, Und er hat mich nicht kontrolliert, gar nichts. Die haben mitgekriegt, dass ich im Westen hatte ich die BZ und die Morgenpost benachrichtigt. Dann bin ich da durchgefahren wie eine Königin und auf der anderen Seite wartete schon die BZ und die Morgenpost, war dann auch später ein großer Bericht, im Fummel über die Sektorengrenze. Ne? Das war nur, das ging nur in die Geschichte ein. Ne?
Bist du aber auch sehr geschickt von dir, dass du das gleich noch für so eine Presseaktion, wenn du schon die Probleme da hast,
ja,
das
ist auch wichtig. Ja, wenn schon, denn schon.